Farin beschäftigt sich nicht nur beruflich thematisch mit dem Thema Führungskraft, sondern ist auch selbst seit etlichen Jahren eine. Nach Stationen in Unternehmensberatungen ist sie seit über 10 Jahren in der Personalberatung angekommen. Mit Erfahrungen der eigenen Gründung bis hin zur Global Chair des heutigen Arbeitgebers Amrop steht die Ex-McKinsey-Beraterin damit als Weltchefin 73 Büros in 47 Ländern vor. Und irgendwann auf diesem Weg bekam sie ihre heute 11-jährige Tochter. Wie ist das mit viel Reisen und viel Verantwortung überhaupt möglich? Hilfe ist das große Schlüsselwort. Früh ein tolles Kindermädchen gefunden und eine engagierte eigene Mutter in der Nähe ermöglichte Annika, ihren Beruf weiter intensiv auszuüben und auch eine alleinerziehende Phase durchzustehen. Heute weiß sie, dass dieses Konstrukt, aus dem sie auch in privat herausfordernden Situationen gar nicht so leicht mal eben hätte ausbrechen können, sie in gewisser Art und Weise auch beschützt hat. Es musste einen Weg geben und somit gab es einen. Wir haben über Intuition und Bauchgefühl gesprochen, was es braucht, um herauszufinden, wie und wo man sich wohlfühlt, über Toleranz anderer Lebenskonzepte gegenüber. Und über Kommunikation. Kommunikation zu sich und auch seinem Arbeitgeber, um das Modell zu schaffen, was für einen richtig ist. Viel Spaß mit dieser Folge von The Mumpany und Annika Farin. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Wir können schon mal verraten, wir sprechen heute nicht face-to-face, obwohl wir beide vermutlich beide in der gleichen Stadt sitzen, nämlich in Hamburg.
Richtig.
Es ist Dienstag, es ist 11 Uhr. Wie sah dein Tag bisher aus? Bist du noch am Anfang des Tages oder bist du schon seit längerem mittendrin?
Na, der hat so um 6:45 gestartet. Also ich bin vorher aufgestanden, aber ab 6:45 wurde es aktiver. Dann habe ich endlich meine Tochter aus dem Bett geworfen, ja. Gesagt, jetzt wird es Zeit, denn die sind ja im Moment digital unterwegs und das muss ich sagen, wenn ich das hier an der Stelle sage, klappt super.
Ah, schön.
Also das ist mal ein Beispiel einer 5. Klasse hier an einem Sophie-Barrath-Gymnasium in Hamburg.
Ja.
Die machen das großartig. Also sie haben das frühzeitig trainiert und da läuft der Unterricht, als wenn die in der Klasse wären. Also genau dasselbe Programm. Ich bin wirklich begeistert, muss man auch mal dorthin schreiben.
Ah, perfekt.
Nicht immer nur alles negativ
ja.
Kommentiert wird. Und insofern sitzt meine Tochter hier im Nebenraum im virtuellen Unterricht und ich habe dann ganz normal mein Programm gestartet und hatte dann irgendwie die erste Telefon- oder Videokonferenz um 8:30.
Ja. Okay, das heißt, du arbeitest von zu Hause aus im Homeoffice?
Nein, wir sind tatsächlich jetzt im Büro.
Ah,
also
okay.
Büro von mir und zu Hause sind gar nicht weit auseinander.
Ja.
Und wir haben es so, dass wir eigentlich alle Mitarbeiter auch ins Homeoffice geschickt haben. Es ist jetzt eine Kollegin noch hier heute, aber ansonsten versuchen wir wirklich, dass maximal einer anwesend ist. Und aber ich habe da meine Tochter mit hier bei mir, die sitzt dann im Nebenraum.
Perfekt. Das heißt, dein Alltag beginnt in der Regel um so gegen 8:30, 8:30, 9:00. Ist das ein normaler Start oder ist das irgendwas Besonderes?
Nein, also jetzt haben wir natürlich seit einem Jahr Ausnahmezustand, muss man ja sagen.
Ja.
Und da lebe ich ungewöhnlich häuslich, wie wir alle wahrscheinlich. und dann ist es sicherlich so, dass man eher so um 6:30 den Tag startet und dann geht man eher in so eine Routine. Ich bin im Normalfall, wenn also all die Jahre davor, sehr viel unterwegs aufgrund der Aufgabe. Das heißt, dann ist man eher so, ja, zweimal die Woche vielleicht auch durchaus im Flugzeug oder einmal die Woche mindestens oder bei Klienten. Und dann ist es häufig auch sehr viel früher, ne? dass man wirklich auch mal einen ersten Flieger schaffen muss und so.
Jetzt hast du schon gesagt, aufgrund der Aufgabe, kannst du ein bisschen erklären, was so deine üblichen Aufgaben sind über den Tag?
Ja, also ich bin Personalberaterin. Das heißt, wir haben im Grunde mehrere Aufgabenfelder. Das eine ist das Klassische, was viele ja unter dem Begriff des Headhunting kennen. Wir suchen Führungskräfte für unsere Klienten und das andere ist, dass wir auch beratende Tätigkeiten durchführen, also im Zuge von Integrationsaufgaben, von Restrukturierungen aller Art begleiten wir unsere Klienten dabei, sich neu aufzustellen, beurteilen, Menschen entwickeln, Teams und, also Projekte zur Kultur durch, also weites Spektrum.
Mhm.
So, das ist die Aufgabe operativ und dann ist es so, dass ich seit Mai letzten Jahres, also Mai 2020, noch die Rolle übernommen habe des Chair hier unserer internationalen Personalberatung von Amrop und das ist eben ja die Aufgabe der Führung dieser Organisation. Und das ist natürlich gerade in diesen Zeiten recht aufregend, da wir sind sehr, sehr international, fast in allen Ländern auf der Welt und können uns im Moment wirklich nur virtuell sehen.
Ja, Wahnsinn, ihr seid ziemlich groß aufgestellt. Jetzt hast du noch eine riesige Aufgabe noch on top bekommen. Da würde ich gerne hinarbeiten. Wie wird man das, was du heutzutage machst? Also ist dein Lebenslauf logisch, in Anführungsstrichen?
Also das heißt logisch, ich habe tatsächlich, wenn ich zurückdenke, mal einen Film gesehen als Teenagerin, würde ich sagen. Ich glaube, da war ich sehr jung. Von einer, ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber so ist es, einer Headhunterin in Frankfurt. Ja. Da gab es mal so eine Dokumentation und habe damals schon gedacht, wow, das ist ja eine spannende Aufgabe. Ja. Und dann habe ich aber auf verschiedenen Umwegen, ich habe da auch ein bisschen journalistisch gearbeitet, habe dann Wirtschaft studiert, später noch Psychologie und bin in die klassische Unternehmensberatung gegangen und habe dann in zwei Konzernen danach gearbeitet, in der Führung der strategischen Personalarbeit und bin dann in die Personalberatung gekommen, inzwischen vor 14 Jahren. Insofern war das jetzt alles immer so ausgedacht. Ich glaube ja, man hat, wenn man ein bisschen Gefühl für seine eigenen, seine Intuition, der auch mal folgt, dann kommt das ganz häufig raus, wenn man sich nicht zu sehr stoppt. Ja, also das würde ich auch allen immer raten zu sagen, hört auch ein bisschen auf euren Bauch, wo ihr eure Passion habt.
Das heißt, du hattest seit diesem Film quasi schon im Hinterkopf, wo es ungefähr hingehen soll, hast dann in dich gehört und hast gemerkt, okay, das liegt mir auch. Ist ja auch oft so, dass man was möchte, was einem nicht liegt.
Nein, das würde ich nicht sagen. Also ich habe damals, wie gesagt, wenn man das so als Teenager, als ich 16, 17 war, als wenn man mich gefragt hätte damals, was willst du denn mal machen? Hätte ich gesagt, absolut Journalismus. Und irgendwann gab es dann so eine Trendwende und ich fand so wirtschaftliche Themen hochspannend und habe dann gedacht, studiere erstmal Wirtschaft. Das ist breiter aufgestellt, kann man viel machen. Und habe da dann über zahlreiche Praktika gemerkt, es gibt so viel Dinge, die mich begeistert haben und interessiert haben. Und dann habe ich auch damals schon Unternehmensberatung gemacht. Und fand das so als eine erste Plattform, von der aus man ja noch so viel sieht und so viele Möglichkeiten hat. Das bereue ich überhaupt nicht. Das habe ich dann 7 Jahre gemacht nach dem Studium bei der Firma McKinsey, wo wir viel gelernt haben. Ja. Das ist eigentlich nochmal wie so eine zweite Universität.
Ja, das glaube ich. Ja? Ich kenne auch ein paar in meinem Umkreis, die bei McKinsey und Co., sage ich jetzt mal ganz grob, waren und weiß von denen, dass es wirklich auch lange Arbeitstage sein können, dass man auch oft nicht von zu Hause aus arbeitet, beziehungsweise in der Stadt, in der man wohnt, sondern irgendwo hingeschickt wird. Und die allermeisten haben das nach dem Studium gut gemacht. Und dann kommt so eine Phase, wo das schwieriger ist, mit dem Leben zu vereinbaren. Wie war das bei dir?
Ja, also ich hatte meinen Ex-Mann kennengelernt bei McKinsey auf einem Projekt und es war damals so, dass ich noch in London war, in unserem damaligen Londoner Büro und er in Wien und dann habe ich mich aber entschieden, nach Wien zu ziehen und wir haben dann beide von Wien aus gearbeitet und ja, das ist so, klingt ja immer so cool, ist es dann ja auch nicht unbedingt, das heißt, man fliegt häufig, das Ziel war eigentlich damals immer, dass man von montags bis donnerstags unterwegs ist und dann wenigstens den Freitag in der Stadt leben kann und von Donnerstag bis Montag in Wien war, das hat auch nicht immer geklappt, es gab es auch häufig, dass man dann erst Freitagabends, wenn überhaupt, zurückkam, es war schon sehr, sehr arbeitsintensiv. Aber das ging, wir haben uns das eigentlich ganz gut eingerichtet. Ja, auf der anderen Seite, man erlebt natürlich unheimlich viel, hat ein Alter, wo das ja auch spannend ist, hat noch keine Verpflichtungen.
Ja, genau.
Und wir waren unheimlich viel unterwegs und auf Reisen und. Also das ging schon, das war okay. Ich habe sehr spät erst meine Tochter bekommen, insofern waren diese Jahre doch sehr geprägt von viel Reisen,
muss man sagen. Ja. War diese Entscheidung, die Tochter spät zu bekommen, was ja relativ ist, war das auch verbunden mit der Karriere oder hatte das vielleicht andere persönliche Gründe?
Ich kann nicht, also es war nicht so eine ganz bewusste Entscheidung, dass man sagt, also ich plane das jetzt 1:1 so und dann mit 36 oder 37 geht es da mal los mit dem Kinderkriegen. Ein Stück weit hat sich so ergeben und ich spreche auch sehr offen. Ich hätte sicher gern auch noch mehr Kinder gehabt, aber manchmal entwickeln sich die Dinge anders, als es ist. Und ich bin sehr glücklich, dass ich heute eine Tochter habe. Aber dadurch war es natürlich damals so, dass die Jahre sehr, sehr ausgefüllt waren mit einfach mit vielen anderen Dingen. Ne? Ja.
Und wie hast du das dann integriert in deine Karriere? Also hast du dir klassischerweise Elternzeit oder Mutterschutz ist ja vorgegeben, Elternzeit genommen?
Mit dem Moment, also als ich dann schwanger war, wie gesagt, ich war damals 37, bekam sie damit 38, kann man auch offen drüber sprechen, es ist ja auch nachlesbar, war es so, war ich ja schon Personalberaterin, Partnerin in einer Personalberatung oder bei uns damals bei Amrop und da ist das auf der einen Seite zwar alles wunderbar mit dem Thema, was juristisch möglich ist, aber die Wahrheit ist ja, dass man Klientenbeziehungen hat, in denen man arbeitet und wir haben damals große Mandate gehabt, wo wir mitten im Projekt waren. Und ich habe damals offen gestanden nach 3 Wochen schon wieder gearbeitet, wo ich auch nicht sage, das ist jetzt zu empfehlen, aber das hat eine Situation damals, war so. Und habe das dann versucht, so gut wie möglich alles irgendwie hinzukriegen. Ja.
Ist diese Branche, in der du dich bewegst, eher männergetrieben, geleitet, geprägt?
Es gibt überproportional viele Frauen als Partnerin, würde ich sagen, zu anderen Professional Services. Also wenn wir jetzt das mal als Unternehmensberatung, Personalberatung, Anwaltskanzleien und so weiter nebeneinander stellen, dann ist das sicherlich noch die Branche, wo am meisten weibliche Partnerinnen auch da sind. Aber auch hier ganz klar, wenn man jetzt mal in die Hierarchien geht und sich in der Welt der Personalberatung mal die Strukturen anguckt, historisch, auch in den letzten 10, 15 Jahren, dann ist das sicherlich immer noch so, dass es mehr Männer gibt, wobei wir viel dafür tun. Also wenn ich mir gerade auch bei uns das anschaue, bei Amrop, wir sind jetzt 3 Frauen im Board.
Ja.
Wir sind super, also wahrscheinlich heterogener als irgendjemand sonst. Also aus allen Geografien gibt es Board-Member, ne? Da sitzt dann jemand aus Peru und da sitzt jemand aus Südafrika und eine Schwedin ist Kollegin und eine Rumänin ist Kollegin und also das macht richtig Freude. Ne? Und da sieht man auch, wie eine so unterschiedliche Perspektiven, also alle reden ja immer davon, wie Diversity es bereichert und wir können es wirklich erleben, weil es ist so natürlich. Ja, für uns ist es sehr natürlich. Ja.
Ich habe deswegen ein bisschen spitz gefragt, weil wenn du sagst, dass du aus gegebenen Umständen nach 3 Wochen wieder am Arbeitsplatz saßt, dann fühlt es sich für mich so an, als ob da auch so eine Art Druck vielleicht mitschwang. Vielleicht war der auch nur subjektiv gefühlt und gar nicht tatsächlich ausgesprochen von anderen, aber ich sag mal, hätte man dich nicht nach Hause geschickt beziehungsweise gesagt, komm, du hast vor 3 Wochen ein Kind bekommen, ruh dich erstmal aus. Gab es das vielleicht so?
Nein, den Druck offen gestanden habe ich mir selber gemacht.
Okay.
Ja, das hat niemand erwartet. Das war auch, obwohl ich ja, man ist ja dann als Partner oder als ist man ja nicht in dem Sinne angestellt, sondern man verantwortet das Geschäft mit. Und ein Stück weit hatte ich früh diesen Wunsch zu sagen, es lässt sich beides gut miteinander vereinbaren und andere zeigen ja auch, dass es geht und man sieht ja insbesondere auch im Ausland, dass es sehr gut funktioniert. Die Herausforderung, die wir so ein Stück weit haben, wie wahrscheinlich auch andere Professional Services, ist ja dieser Klientenbezug, dass man den dann auch nicht verliert. Sondern da nah dran bleibt. Und da kann das dann schon sein, wenn man, sagen wir mal, 2, 3 Jahre raus ist, dass sich bestimmte Dinge verlieren. Insofern war es mir ein Wunsch, da einfach möglichst nah dran zu bleiben. Aber ich habe habe dann auch das Glück gehabt, eine sehr gute Kinderfrau zu haben, zu finden, die einige Jahre dann auch bei uns gewesen ist, und habe versucht, jede freie Minute mit unserer Tochter zu verbringen, aber so, dass es sehr, ich meine, der Vorteil wiederum in unseren Disziplinen ist ja, dass man eine gewisse Selbstbestimmtheit hat, wie Zeiten aufgeteilt werden können, und wir haben auch immer, es war auch mal ein bisschen unorthodox, dass auch mal Kinder im Büro sein können, ja. Und kommen wir vielleicht gleich noch drauf, aber ja. Ich glaube, es geht auch darum, wenn man das alles so macht und sehr früh wieder anfängt zu arbeiten, sich da kein zu starres Korsett aufzuzwingen, und da würde ich auch mal an Arbeitgeber appellieren, mit den Frauen gemeinsam zu überlegen, wie können wir euch das Leben einfacher machen. Muss alles immer so durchorganisiert sein, kann man nicht auch manchmal bestimmte Strukturen in Frage stellen?
Ja.
Ja? Denn am Ende geht's ja ums Ergebnis, und wann das Ergebnis gebracht wird, da sollte man durchaus auch den Frauen mal zuhören, wie die glauben, dass sie es besser leisten können.
Ja, sehr richtig. Ja? Und viele Stichworte, die du gerade genannt hast, in die Kommunikation gehen, es ansprechen und sich was gemeinsam überlegen. Hast du damals dir tatsächlich vorher einen Plan gemacht, wie das dann ablaufen kann nach der Geburt des Kindes, oder hat es sich entwickelt, als das Kind da war?
Na gut, also das, was sicherlich Eltern, ich sage bewusst Eltern, also nicht nur Frauen, sondern auch Männer, glaube ich, in beiden Teilen, natürlich dann in so positiver Weise ja überrascht ist, zumindest ging es mir so, dieses Gefühl, dass man das dann gar nicht mehr loslassen kann. Ja? Also man ist ja so glücklich, dass man, und das geht mir bis heute so, dass man ja gar nicht, ne? Also der Gang weg ist ja jetzt keiner, den man nun so unheimlich überzeugt tut, sondern man möchte ja jede Minute genießen, fand ich, ja, und finde ich bis heute. Und das ist natürlich etwas, was man dann schon plötzlich, man ist doch sehr überrascht, wie sich auch das, was man vielleicht da alles geplant hat, in dem Moment ändert, wo so ein kleines Wesen plötzlich da ist, und man in dem Moment spürt, so, da ist jetzt, ne, ganz, ganz intuitiv, ganz emotional, da bin ich jetzt verantwortlich für den Rest meines Lebens. Mhm. Ja. Und das wirft natürlich alles um, aber auch auf eine positive Art und Weise. Und ich glaube dann, ja, bei allem, was man geplant hat, ich denke, die Planung, jemanden zu haben als Begleitung, und wir haben damals auch als Familie sehr bewusst jemanden einzustellen, der voll bei uns ist, das mit der Art, wie wir beide gearbeitet haben, es gar nicht anders gehen konnte, und dann nicht zu improvisieren. Es ging, wäre einfach, ne, mit Krippe und so, ich hatte mir verschiedene Sachen da überlegt und angeschaut, aber das wäre bei uns einfach dann aufgrund der großen Flexibilität, die wir brauchten, gar nicht möglich gewesen. Und dann haben wir einfach die Möglichkeit gehabt und haben eine tolle junge Frau gehabt, die dann wirklich auch mit bei uns gelebt hat.
Ja. Und aufgrund dessen konntest du dann sowohl selbst als auch wahrscheinlich deinen Ex-Mann, der ja in der gleichen Branche unterwegs war,
dann auch. Der dann in einer anderen Branche, wer da war, mal in der Kreuzfahrtindustrie, genau, so. aber auch dadurch sehr viel unterwegs. Ja. Und dann hatten wir die Möglichkeit, und es hat natürlich dann wirklich dieses geboten, dass man gesagt hat, ich kann, was weiß ich, wenn Termine morgens ganz in der Früh sind, macht man die, dann kommt man zurück, dann kann man auch sein Kind einige Stunden sehen und dann geht man wieder in neue Termine. Das hatte ich, das ist natürlich, das klingt ja jetzt so einfach, dass natürlich, wenn ich Angestellter bin und in einer festen Routine bin, geht das natürlich nicht, ist mir auch klar. Ne? Ja. Insofern war ich da schon sehr privilegiert.
Und auf Reisen war die Kleine dann nicht mit Kindermädchen
Doch,
dabei?
Doch, die war ach so, auch so mit. Auch. Also ich erinnere eine Situation, da musste es mal ganz schnell gehen, da hatten wir so einen sogenannten Appraisal, also wenn wir Beurteilungen durchführen für einen Klienten, und da mussten wir ganz schnell nach Finnland. Und da habe ich meine Mutter sogar, weil es gar nicht anders ging, angerufen, gesagt, die hat mir auch sehr, muss ich auch sagen, meine Mutter hat mir extrem geholfen in all den Jahren. Und gesagt, kannst du mitkommen? Anders geht's nicht. Und dann sagt sie, klar. Und dann sind wir also mit meiner Mutter, meiner damals anderthalbjährigen Tochter und mir nach Helsinki geflogen. Und dann musste ich mit einer Kollegin sogar nachher nochmal zwischendurch tageweise weiter in den Norden und haben da Management Appraisal gemacht. Und die beiden sind dann die, wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit meine Tochter da Erinnerungen hat an Helsinki, aber sowas gab es dann auch und da gab es nicht nur Helsinki. Also ja. Die ist da öfter früh, als sie klein war und noch kein Kindergarten war, war das ja auch unkompliziert. Ja, ne?
Da stimmt, das ist nochmal eine andere Ära, die man dann auf diese Art und Weise auch nutzen kann, in Anführungsstrichen. Das ist natürlich dann mit Schule und so weiter, anderen Verpflichtungen nochmal eine ganz andere Nummer. Wenn du, das klingt jetzt so, als ob du das gut hinbekommen hast, auf Basis von guter Organisation und auch externer oder familiärer Hilfe. Mhm. Wenn du das jetzt mit so ein paar Jahren Abstand beurteilen würdest, hat dir das gut getan? Hast du das gut auch für dich selbst im Herzen, sag ich mal, verkraftet? Oder würdest du es heute vielleicht anders machen?
Also, ich habe das schon gut verkraftet. Ich darf auch sagen, dass damals mein Ex, also Mann, dann Ex-Mann und ich haben uns getrennt, als unsere Tochter 1,5 Jahre alt war. Und das war natürlich eine Situation, ich hatte mich dann selbstständig gemacht, ein eigenes Team mit einer ganzen Anzahl an Mitarbeitern und so weiter. Das heißt, man steht ja auch in einer Verantwortung, wo man nicht einfach raus kann. Das war im Nachgang heute, denke ich, auch gut, weil man damit eine Struktur hatte, in der es weitergeht. Wenn ich jetzt zurückgucke, ich denke, ich würde mir das ein oder andere Mal ein bisschen mehr Entspannung wünschen. Also, dass man vielleicht das nicht ganz, ganz so angestrengt sieht, sondern sagt, meine Güte, da kann man auch mal mehr Zeit privat nutzen.
Ja.
Ja, also das denke ich schon. Das wird man vielleicht auch ein bisschen später wieder anfangen können und ja.
Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass du es eigentlich gut fandst, dass du in so gewissen Strukturen verhaftet warst, sage ich jetzt mal, weil du dann eben nicht rauskamst, sondern es irgendwie weitergehen musste. Und wenn es weitergehen muss, klappt das ja auch irgendwie meistens. Gab es da so Momente, wo du gesagt hast, ich weiß, also wo du an so eine Sackgasse kamst und gesagt hast, so okay, ich. So geht's nicht. Was soll ich machen? Wie gehen wir weiter vor?
Nein, das hatte ich nie. Also ich habe immer, aber es ist vielleicht ein bisschen Persönlichkeitsfrage. Ja. Ich bin schon jemand, der immer das toi toi toi, das Glas halb voll sieht. Und natürlich auch gab es Situationen, weiß ich dann, ne, meine Tochter war irgendwie 2 und hatte irgendwie nach 4 Tagen Norovirus den Eltern kennen, wo man dann ist man alleine nachts. Und dann war ich ja damals alleinerziehend und dann sitzt man da und muss eigentlich morgens nach London fliegen. Das habe ich wirklich bildlich noch vor mir. Ja, und dann muss man eben auch mal absagen. Ja, und sagen, egal wie wichtig das da jetzt ist, die Interviews, das geht eben jetzt einfach nicht. Mhm. Und da haben aber, ich muss sagen, da sind immer Kollegen, Klienten wahnsinnig verständnisvoll gewesen, wenn man ehrlich ist.
Ah, ja.
Ja? Mhm. Also ich finde, dass man sehr, sehr offen darüber sprechen kann.
Also du hattest nicht das Gefühl, dass das dir Respekt kostet oder sowas?
Nein.
Okay.
Nein, ich glaube, die Menschen merken, wenn es ehrlich ist, dass es, ne, ich meine, das wissen die ja auch, das tut man nur, wenn es der absolute Notfall ist, aber wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Und ich finde, dann sollte man das auch, man sollte sich dann auch nicht mit einem ganz schlechten Gewissen noch irgendwo aufmachen, wenn man sagt, nee, ich will jetzt einfach hier sein und das ist jetzt der richtige Weg.
Vor allem dieser Faktor alleinerziehend, also natürlich hattest du, ich sage jetzt mal, das Privileg, dass du Unterstützung hattest von Kindermädchen, von einem Kindermädchen. Dennoch dieses Gefühl, dann alleine im Bett zu liegen und das eben nicht mit dem Partner, mit dem Vater zu teilen, sondern viele Dinge ja auch einfach so im Herzen mitzutragen, das stelle ich mir schon auch schwer vor. Gab es da Situationen, wo du vielleicht auch mal als die alleinerziehende, aber arbeitende Mutter irgendwie an den Pranger gestellt wurdest, auf dem Spielplatz, in der ersten Klasse beim Elternabend oder hast du da eh ein dickes Fell oder vielleicht gar nicht die Erfahrung gemacht?
Also ich muss sagen, im Nachgang, ich habe immer ein wunderbares Umfeld gehabt und einen großartigen auch Freundeskreis, aber es ist schon so, dass man erstmal schluckt, wenn man sich vorstellt und gerade wenn man, ich erinnere, so Kindergarten, ne? dann sind die Kinder 3 und dann gibt es die Vorstellungsrunden und dann sitzen Mütter und Väter da und man sitzt dann da alleine. Wobei ich da sagen muss, dass der Papa das auch mit unterstützt hat und ja. so. Aber es ist natürlich, man ist dann da schon auch alleinerziehend und das geht aber. Ich finde, wenn man den Mut hat, das auszusprechen, dann gibt es eigentlich wenige, die erstmal da mit Vorbehalt gucken, sondern ich denke, dass. Aber es ist also jetzt zu sagen, man denkt da gar nicht drüber nach, das wäre falsch. Gerade wenn man in einem Umfeld ist, in dem man lebt, was durchaus vielleicht eher wertekonservativ ist, und das ist hier bei uns so, das muss man ganz klar sagen, das ist ja auch gut, ja, das ist ja nicht alles schlecht, wo doch die überwiegende Mehrheit, zumindest damals, sie hat natürlich im Laufe der Jahre jetzt auch Trennungen gesehen, aber damals war schon der überwiegende Mehrheit des sozialen Umfelds, gerade von meiner Tochter dann, der ersten Freundschaften, die entstanden und so, das waren natürlich alles eher klassische Familienstrukturen. Ja. Und dann aber das ist dann ja eine Aufgabe, an der man wachsen kann.
Ja, das stimmt. Ich finde es absolut, das möchte ich an dieser Stelle einfach nur noch mal hervorheben, bemerkenswert, dieses Lebenskonstrukt alleinerziehend zu leben und dabei zu arbeiten und ja auch Verantwortung für sein Kind zu übernehmen, in finanzieller, aber eben auch in ideeller Weise. Das finde ich wirklich, wirklich bemerkenswert und ich finde, das wird noch oft unterschätzt, so auf der Straße, sage ich mal, dass das einfach auch eine ganz andere Art von Herausforderung ist. Das wollte ich an dieser Stelle nur einmal herausgearbeitet haben. Nichtsdestotrotz, du bist belohnt worden mit dieser Aufgabe zum Global Chair seit Mai 2020. Mhm. Kannst du uns erklären, was das inhaltlich für dich noch on top bedeutet?
Ja, es ist so, dass insofern meine Arbeitswelt ist heute zweigeteilt. Das heißt, sagen wir mal, die Hälfte bis vielleicht 60% sind tatsächlich in dieser internationalen Rolle. Das bedeutet also Führung der Gruppe AMROP. Und da gibt es natürlich von bis, nicht? Also das geht los mit Themen der Finanzen, wie sind die Budgets, wie strukturieren wir uns? Ich mache es jetzt mal ganz plakativ, ja. Ne? Wofür geben wir Geld aus? Wie positionieren wir uns? Was für einen Marketingansatz wollen wir wählen? Wo rekrutieren wir, wie wollen wir unsere Ländergesellschaften weiterentwickeln, aber natürlich ganz sozusagen am Herzen der Operation unsere Klienten, wie, mit welchen Dienstleistungen gehen wir an den Markt, was haben wir auch an innovativen Ideen und Gedanken, wie wollen wir uns da weiterentwickeln. Sehr viel internes Knowledge Sharing, Knowledge Management, und da gilt es eben in dieser Rolle, ja, das zu führen. Da gibt es auch ein kleines internationales Team, mit dem ich direkt zusammenarbeite, die eben Vollzeit für AMROP arbeiten. Die sitzen von Berlin bis Athen. Ja. Ja. Und insofern dieses Virtuelle, was wir dieses Jahr erleben, das hatten wir schon vorher auch als Organisation, ja. Nicht? Weil man sich natürlich nicht ständig sehen kann. Ja. Und dann enger Dialog mit den ganzen Ländergesellschaften, die natürlich auch ihre Themen haben. Und natürlich auch wir hatten jetzt ein Jahr, man muss ja auch sagen, als ich das übernommen habe im Mai, als das entstand, war überhaupt kein Gedanke an Corona. Man ahnte, dass irgendwo, hatte man Bilder aus der Weihnachtszeit oder Anfang Januar aus China, aber dass das so fulminant über uns dann so schnell doch einbricht. Wir haben tatsächlich noch ein Board-Meeting in Lissabon gehabt mit unserem AMROP-Board im Anfang März. Und das war dann so das letzte Mal, dass man wirklich in einer Gruppe sich noch getroffen hat. Ja. Und seitdem läuft alles virtuell. Und das ist schon auch eine Aufgabe. Vieles funktioniert hervorragend, aber es gibt natürlich bestimmte Themen, die gehen dann doch anders, wenn man zusammenkommt.
Ja. Ist in deinem Fall diese Reiserestriktion, nenne ich es jetzt mal, familiär gesehen von Vorteil? Also zahlt es auf das Familienkonto ein oder macht es das eher doch unterm Strich alles komplizierter für dich?
Nein, also man kann natürlich sagen, es zahlt insofern auf jeden Fall aufs Familienkonto ein. Man sieht sich noch mehr, ganz klar. Und wir erleben auch nicht das, was, es gab sicherlich irgendwo anfangs auch mal, dass dann gewisse Frustmomente beim digitalen Lernen entstanden. Anfang des Jahres, aber wir erleben das jetzt auch überhaupt nicht so als Stress. Ich weiß das aber von vielen anderen, wo es anders ist. Das liegt sicherlich jetzt auch an der Struktur, die wir haben. Insofern kann ich sagen, zahlt es eher positiv ein, zumindest für den Moment. Perspektivisch ist es ganz klar, dass gerade auch die Aufgabe, die ich habe, eine ist, die auch nah an Menschen ist. Und da wird man sicherlich in der Zukunft, wenn es dann hoffentlich, wenn wir den Höhepunkt dieser Pandemie überwunden haben, so sein, dass man das Beste, was man gelernt hat aus der digitalen Welt, mitnimmt und sich dann vielleicht sehr viel differenzierter überlegt, zu welchen Terminen geht man, was macht man und wo kann man sehr gut virtuell arbeiten.
Ja.
Aber es wird natürlich so sein und es wird auch erforderlich sein, dass man sich sieht. Denn es ist, also wenn man gerade auf unsere Aufgaben guckt, es gibt ja diese Suchthemen, die wir begleiten für unsere Klienten, aber es gibt eben auch viel Entwicklungsthemen und da gibt es auch kritische Dinge. Und das ist, oder wenn man sich vorstellt, man bringt ein Team in einem Vorstand zusammen und guckt da, wer spielt welche Rolle, wie geht das alles zusammen. Da braucht es schon auch den unmittelbaren Dialog und das Aufbauen eines Vertrauensverhältnisses eingangs. Wenn man sich sehr gut kennt, dann geht das einfacher. Aber wenn man natürlich eine Beziehung erst entwickelt, gerade wenn es um sehr, sehr vertrauliche Themen geht, dann ist es schon hilfreich, wenn man physisch beisammen ist. Ja.
Genau, das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil ihr ja sicherlich ja erstmal ein grobes Raster habt, um Leute vielleicht in die engere Auswahl zu bringen und dann doch tatsächlich auch irgendwie auf den Charakter, auf die Persönlichkeit, auf die Stärken und Schwächen und so weiter eingehen müsst oder diese herausfiltern müsst, um eben euren Klienten den passenden Kopf zu liefern, sage ich jetzt einfach mal. Und du hast selber auch gesagt, in deinem Lebenslauf spielt die Psychologie eine Rolle. Also ich habe mal die Vermutung, dass dir das auch grundsätzlich liegt. Vielleicht machst du diese finale Auswahl heutzutage schon gar nicht mehr, aber zumindest auf deinem beruflichen Wege ja mal gemacht hast und das ja ein so wichtiger Punkt bei euch ist. Würdest du sagen, dass du das ablegen kannst nach Feierabend? Also nimmst du die Erkenntnisse und die Fähigkeiten, die du sozusagen in deinem Leben dazu gewonnen hast, mit nach Hause und legst es vielleicht sogar schon auf deine Tochter hin und wieder an? Oder ist das wirklich etwas, was du rein beruflich siehst?
Nee, ich kann es überhaupt nicht ablegen und ich nerve damit auch alle. Also das ist aber wahrscheinlich auch schon vor meinem Beruf gewesen, dass ich mein Leben lang wahnsinnig gerne Menschen analysiert habe. Ja. Aber nicht nur, also das hat ja auch eine positive Komponente.
Absolut,
hoffentlich.
Ja.
Und die Menschen in meinem Leben sagen häufig, Mensch, jetzt stopp mal, ja, können wir da mal nicht so da so tief rein. Das ist schon so und das mache ich bis heute wahnsinnig gerne. Aber, und klar, je mehr Vertrauen man zueinander hat, und das hat man ja gerade auch im privaten Umfeld,
ja,
desto stärker kommt das ja dann auch hervor, ja. Ja, dass man das auch ja, tut.
Ist ja vielleicht auch etwas, wovon deine Tochter mal profitieren könnte. Merkst du selber in deiner Erziehung ihr gegenüber, dass du gewisse Dinge schon längst, ich meine, sie ist jetzt 11 Jahre alt, das ist noch lange nicht ausgereift, aber vielleicht hat man schon mit 11 so einen ersten Traumberuf, eine Vorstellung, was man machen kann. Du hast selber erzählt, dass du diesen Film gesehen hast, da warst du ja auch noch relativ jung und das hat ja auch was in dir ausgelöst. Also gibt es da so mit dem Wissen, was du heute hast, auch zum Thema Führungskräfte oder auch Weiblichkeit in der Führungsebene, so Dinge, die du schon versuchst, in deine Erziehung einfließen zu lassen oder die du empfehlen kannst?
Ich glaube, dass vieles muss man gar nicht durchdenken. Also ich glaube, vieles ist ja auch Beobachtung, wenn man guckt, wie wir alle lernen oder wir nehmen ja Dinge an, indem wir sie einfach sehen und für natürlich erachten.
Ja.
Und das will ich gar nicht mal nur für mich sagen, sondern ich glaube, das ist ja auch so die Hoffnung an die nächste Generation.
Ja.
Dass je mehr man sieht, dass auch Frauen in wichtigen Positionen sind und dass es einfach sehr viel natürlicher ist, dass sie dieselbe Verantwortung, das Thema Verantwortung halte ich für sehr, sehr wichtig, dieselbe Verantwortung tragen und Kinder sich genauso an die Mutter wenden mit allen Themen wie an den Vater. Dann ist es natürlich. Insofern denke ich, meine Tochter ist da sicherlich ein Beispiel dafür, und ich denke, es gibt da auch viele, viele andere, die da gar nicht mehr so drüber nachdenken, die für die es so selbstverständlich ist. Aber für sie ist das sicher, ja, also denke ich schon. Ja, die schmunzelt vielleicht manchmal ein bisschen drüber.
Wie sieht denn heutzutage dein Arbeitsalltag mit Kind aus? Habt ihr noch Hilfe einer Nanny, eines Kindermädchens?
Wir haben heute seit inzwischen 4 Jahren das hat dann gewechselt quasi einmal, weil dann besagte Kinderfrau selber schwanger wurde und inzwischen Mutter von zwei Kindern ist. Ja. Und dann habe ich eine sehr liebe Studentin gefunden, die ja aber viel Zeit auch mit uns verbringen kann. Und die ist jetzt seit 4 Jahren auch bei uns. Und damit und dann mit Unterstützung auch meiner Mutter, beziehungsweise mittlerweile auch neuer Lebensumstände, ist das alles ganz gut zu wuppen.
Hast du mal in deinem Umfeld Mütter kennengelernt, entweder privat tatsächlich als Freundin oder eben auch beruflich oder als Mitarbeiter, Kolleginnen und so weiter, die genau diese Herausforderungen hatten, das Ganze unter einen Hut zu bekommen und sehr gestresst dann dadurch im Arbeitsumfeld waren?
Ich glaube, ja, habe ich auch schon kennengelernt.
Gibt es Ratschläge, die du selber geben kannst?
Sich selber realistisch einzuschätzen und zu überlegen, was macht die Kopfschmerzen? Ja, was stresst einen dann so? Mhm. Und sich frühzeitig anzuschauen, welche Erwartungen hat wer an mich? Und wie bringe ich die übereinander? Und ist das überhaupt realistisch? Das kommt ja häufig auch aus einem ganz hohen Anspruchsdenken an sich selbst. Ja, und den Erwartungen, denen man genügen will. Und häufig einer hohen Perfektion. Und sich selber zu sagen, ich kann nicht in allem perfekt sein. Worauf kann ich im Zweifel auch mal verzichten? Und da würde ich immer den Dialog suchen. Also gerade auch mit einem Arbeitgeber. Ja.
Ja.
Zu überlegen, was ist denn das, was für denjenigen am wichtigsten ist an meiner Leistung? Ne? Auf welche Dinge kann er im Zweifel oder die verzichten? Aber was ist das, was mich ausmacht? Das noch besser rauszufinden und sich darauf zu konzentrieren. Und dann kann man ja manchmal auch Arbeitsrhythmen, Strukturen verändern, aber man muss darüber reden. Also die Gefahr ist, und das habe ich auch öfter gesehen, nicht nur in meinen eigenen Teams, sondern auch bei Dritten, wenn der Dialog nicht frühzeitig geführt wird von beiden Seiten, dann bricht das irgendwann auseinander. Ja, weil dann irgendwo die Erwartungen nicht mehr übereinander passen.
Ich habe auch oft erlebt, und solche Nachrichten erreichen mich auch, dass die Frauen gesagt haben, das Kind hat doch so viel verändert in mir, in meinem Leben, in meinen Ansichten, dass ich gar nicht weiß, ob ich dahin zurück will, wo ich herkam. Oder dass das gar nicht mehr passt. Gar nicht mal so auf Arbeitszeiten allein bezogen, sondern auch inhaltlich.
Ja, und das ist ja auch völlig legitim. Absolut, ich glaube, auch die Freiheit sollten wir uns geben, by the way, auch die Männer, also ich meine auch einen Mann, wir reden ja immer nur von uns Frauen, auch Männer können ja durchaus verändert werden. Und also ich habe das so im privaten Umfeld häufiger jetzt erlebt aus anderen Gründen, nämlich dass da aufgrund von beruflichen Veränderungen Männer plötzlich zu Hause waren, ja, was gar nicht so intendiert war, und die lernen ihre ganze Familienstruktur und ihre Kinder nochmal ganz anders kennen und verbringen plötzlich sehr viel Zeit. Und sagen auch, wow, das sind nochmal Erfahrungen, die möchte ich jetzt echt nicht missen. Ne? Das, also sind sozusagen dem Schicksal dankbar, dass das so gekommen ist. Also insofern glaube ich, da auch hinzuhören und die Möglichkeiten zu sehen, ist gut. Ja?
Ja.
Und wir dürfen nicht so strikt sein mit uns selber zu sagen, es ist nur ein Modell möglich. Worauf wir schon gucken sollten, finde ich gesellschaftlich, ich glaube einfach daran, dass Heterogenität und auch das mal ganz bewusst, Macht und Verantwortung sollten gleichermaßen in den Händen von Frauen wie Männern liegen. Mhm. Und da sind wir einfach noch nicht.
Ja.
Und da müssen wir überlegen, wie wir da besser hinkommen. Aber dass gleichzeitig das nicht bedeuten muss, dass jeder jetzt forciert wird, in eine bestimmte Struktur hineinzupassen. Das finde ich auch wichtig. Und ja, ich finde es immer noch legitim, dass eine Frau sagen kann, ich möchte Mutter sein, ich will Vollzeitmutter sein und ich will ja gar nichts anderes machen. Das finde ich völlig okay. Aber diese Frau muss der anderen Frau auch die Möglichkeit geben zu sagen, ich möchte es anders machen. Also dieser Dialog zwischen Frauen und einer Wertschätzung allen Lebensformen gegenüber, ja, dem finde ich extrem wichtig.
Absolut. Schöner Schlusssatz, damit beende ich das eigentlich schon. Okay. Ich danke dir sehr für deine Zeit heute Morgen.
Sehr, sehr gerne.
Und wünsche dir eine erfolgreiche Woche.
Dito und viel Erfolg und weiterhin gute Dialoge.
Dankeschön. Ich hoffe, dass euch die Ansätze und Tipps von Annika Farin alle anregen, die aktuell nicht glücklich sind, erstmal sich selbst zu hinterfragen und dann vielleicht auch das Gespräch mit euren Arbeitgebern zu suchen. Und wenn ihr euer eigener Arbeitgeber seid, dann seid euch ein guter Chef, eine gute Chefin. Wie ihr für mich ein guter Zuhörer seid, könnt ihr beweisen, indem ihr diesen Podcast abonniert und mir auf Facebook oder Instagram schreibt, wie und ob es euch gefällt. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Gästevorschläge habt, dann schreibt mir doch einfach auf Instagram unter mumpany-podcast oder auf Facebook unter The Mumpany. Ich freue mich außerdem, wenn ihr den jeweiligen Post zu der aktuellen Folge vielleicht kommentiert oder liked, dann können wir ein bisschen sehen, ob es euch gefällt und ob es bei euch ankommt. Und bewertet natürlich den Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify. Hinterlasst eine Bewertung, ein Like, ein Abo und erzählt es euren Freundinnen und Freunden. Das würde mich freuen. Bis dahin, eure Nora.